Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr. Heute dreht sich wieder alles um Hämatologie. Das ist die zweite Folge. Wenn du die erste Folge Hämatologie noch nicht gehört hast, kein Problem, ich verlinke sie dir unten sehr, sehr gerne in den Shownotes. Als großes Oberthema für diese Folge habe ich mir die Anämien rausgesucht. Wir schauen also, welche Anämieformen gibt es, reißen die wichtigsten Formen an und werfen einen Blick auf das Blutbild. Also, let's go! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Anämien. Anämien sind ein riesengroßes Thema. Es gibt viele verschiedene Formen. Ich höre sehr, sehr häufig, dass es total verwirrend für manche ist. Ich glaube, das liegt aber eigentlich daran, dass man vielleicht noch nicht mit allen Begriffen vertraut ist. Wenn das also bei dir der Fall ist, auch in dieser Folge, mach dir überhaupt keinen Kopf. Ich versuche die Fachbegriffe auch wieder zu erklären. Sollte trotzdem ein Begriff noch dabei sein, der dir noch nicht geläufig ist, ich glaube, der Griff ins Internet oder zum Fachbuch ist nicht weit, dann drück einfach auf Pause und schlag einmal nach. Das wäre wichtig, damit du nämlich jetzt im Laufe der Folge mir folgen kannst und alles richtig verstehst und im besten Fall direkt abspeicherst. Was bedeutet eigentlich der Begriff Anämie? Eine Anämie ist eine Blutarmut. Ja, okay, gut, Elli, aber Blutarmut, also ich habe einfach zu wenig Blut, weil man mir einen Liter abgezapft hat oder wie soll ich das verstehen? Die Definition besagt, dass eine Anämie eine Verringerung des Hämoglobinwertes in der ersten Folge, wir haben über Hämoglobin gesprochen, und des Hämatokrits. Jetzt hier nochmal, der Hämatokrit ist ein Maß für das Verhältnis von Blutflüssigkeit und den Blutzellen, also das Verhältnis zwischen festen Bestandteilen und flüssigen Bestandteilen im Blut. Okay, also merkt ihr, eine Anämie ist auf jeden Fall die Verringerung vom Hämoglobin und eine Verringerung vom Hämatokrit. Jetzt kann es auch zusätzlich noch dazu kommen, dass die Erythrozytenanzahl verringert ist. Das kann, muss aber nicht, denn der Hämatokrit besteht ja nicht nur aus den Eris. Wir haben auch in der ersten Folge schon besprochen, dass es viele verschiedene Blutzellen gibt. Jetzt kannst du die Anämien unterschiedlich einteilen. Zum einen Anämien durch Erythrozytenverlust, also wirklich, was ich gerade gesagt habe, oh, man hat mir einen Liter Blut abgezapft, wirklich durch zum Beispiel Blutungen. Das können natürlich traumatisch bedingte Blutungen sein, Blutungen durch eine OP, aber auch chronische Sickerblutungen, gerne hier auch im Gastrointestinaltrakt. Die zweite Kategorie wären Anämien durch Bildungsstörungen, ne? Also Eisenmangelanämien, Folsäure, Vitamin B12, aber auch Hämoglobinbildungsstörungen, renale Anämien, also Erythropoietinmangel oder aber auch multifaktorielle Geschehen. Die dritte Kategorie wären hier Anämien aufgrund von einer Hämolyse, also aufgrund eines gesteigerten Erythrozytenabbaus. Der kann angeboren sein, der kann aber auch erworben sein oder zum Beispiel auch durch äußere Faktoren wie Medikamente auftreten. Und die vierte Kategorie wären Anämien durch Verteilungsstörungen. Okay, also hast du grob jetzt erstmal die Einteilung nach vier Kategorien. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz. Anämien durch Erythrozytenverlust, Anämien durch Bildungsstörungen, Anämien durch gesteigerten Erythrozytenabbau und Anämie durch Verteilungsstörungen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, aber ich höre ganz oft so Begriffe wie, das ist eine mikrozytär-hypochrome Anämie oder eine makrozytär-hyperchrome Anämie. Ganz genau, du kannst die Anämien nämlich auch noch anders einteilen. Dafür müssen wir uns jetzt einmal das MCV, das MCH und das MCHC angucken. Denn diese Werte sind super, super wichtig und helfen, Anämieformen zu diagnostizieren. Fangen wir also an mit dem MCV. Keine Sorge, das hört sich alles immer viel schlimmer an, als es eigentlich ist. Das MCV ist das mittlere korpuskuläre Volumen. Das bedeutet, das ist das mittlere Volumen eines einzelnen Erythrozyten. Das MCH ist das mittlere korpuskuläre Hämoglobin. Es ist also der Hämoglobingehalt eines einzelnen Erythrozyten. Und jetzt wird auch klar, warum MCV und MCH miteinander korrelieren. Denn wenn mein Erythrozyt jetzt ein kleines Volumen hat, dann kann ich den nicht mit viel Hämoglobin beladen. Das bedeutet, dass wenn mein MCV, mein Volumen des Erythrozyten, mein mittleres korpuskuläre Volumen erniedrigt ist, in den meisten Fällen das MCH, also das der Gehalt, der Hämoglobingehalt dieses Erythrozyten eben auch erniedrigt ist. Jetzt habe ich noch einen dritten Wert, und zwar das MCHC. Und ich weiß aus Erfahrung, dass diesen Wert viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das ist nämlich das mittlere korpuskuläre oder die mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration. Das bedeutet, das ist die mittlere Konzentration des Hämoglobins in den Erythrozyten, also der Anteil des Hämoglobins an der Gesamtmasse der Erythrozyten im Blut gemessen. Okay, diese drei Werte solltest du dir wirklich gut einprägen und gut verstehen, damit du dir dann auch die Einteilung der Anämien sehr gut herleiten kannst. Fangen wir an mit der allgemeinen Symptomatik bei Anämien. Dazu zählen die Leistungsschwäche, die Abgeschlagenheit, die Blässe. Achtung hier, Blässe ist kein sicheres Anämiezeichen. Tachykardie. Wieso kommt es jetzt zu einer Tachykardie? Einfach aus Kompensation des Herzens aufgrund vom Sauerstoffmangel. Dann kann es zu funktionellen Herzgeräuschen kommen. Achtung hier, eine Zwischenfrage für dich. Fallen dir noch zwei mögliche Ursachen für funktionelle Herzgeräusche ein? Ich lasse dir kurz Zeit. Okay. Ich hoffe, du hast einmal an Fieber gedacht. Und zum Beispiel auch Hyperthyreose, also eine Schilddrüsenüberfunktion. Ein weiteres allgemeines Symptom ist die Belastungsdyspnoe. Wir haben Sauerstoffmangel, dann kalte Extremitäten und die Verstärkung von vorhandenen Erkrankungen oder Störungen und hier ganz besonders der Herzinsuffizienz. Okay, dann lasst uns etwas weiter in die Tiefe gehen und wir starten mit der Eisenmangelanämie. Warum starten wir damit? Weil einfach Eisenmangel die häufigste Ursache für eine Anämie ist und 80% der davon betroffenen Menschen sind Frauen. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, warum gerade Frauen? Frauen haben einfach einen physiologischen Mehrbedarf. Wir haben einmal im Monat unsere Menstruation. Es kann zu möglichen Schwangerschaften kommen. In der Schwangerschaft ist immer mehr Bedarf, aber zum Beispiel auch beim Stillen. Damit haben wir schon eine wichtige Ursache für den Eisenmangel angesprochen, und zwar den gesteigerten Bedarf oder der gesteigerte Verbrauch. Wir haben gerade schon gesagt, Gravidität, also Schwangerschaft, Stillen, aber auch vermehrt Sport, Leistungssport, Wachstum, also im Kindesalter und auch Tumorerkrankungen. Eine weitere Ursache sind Blutungen, also Menstruation, genitale Blutungen, aber auch Blutungen im GIT, also im Gastrointestinaltrakt, sehr häufig, Karzinome, Ösophagusvarizenblutungen, es kann aber auch Nasenblutungen sein, Zahnfleischblutungen, operative Blutungen, traumatisch bedingte Blutverluste, hämorrhagische Diathese und so weiter und so fort. Also einfach alles, wo es zu einer akuten oder chronischen Blutung kommen kann. Eine weitere Ursache, die man sich sehr einfach herleiten kann, ist natürlich eine mangelhafte Eisenzufuhr. Das bedeutet zum Beispiel gerade bei Kindern, wir haben auch gerade gesagt, die sind im Wachstum sowieso mehr Bedarf, bekommen vielleicht einfach über ihre Ernährung nicht genug Eisen. Dann spielt natürlich immer die Ernährung eine große Rolle. Also bin ich zum Beispiel Vegetarier oder Veganer, aber auch Mangelernährung und das natürlich vor allem in Entwicklungsländern. Aber es gibt noch eine weitere Ursache. Also selbst wenn ich genügend Eisen zu mir nehme, genügend Eisen bekomme, kann es sein, dass ich einfach eine mangelnde Eisenresorption habe. Durch zum Beispiel das Malassimilationssyndrom, durch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie und so weiter und so fort. Das bedeutet, Ich nehme genügend Eisen auf, aber mein Körper kann das Eisen nicht richtig enzymatisch im Darm aufspalten und somit kann ich, egal wie viel Eisen ich zu mir nehme, ich kann dieses Eisen einfach nicht verwerten. Okay, wiederholen wir noch einmal ganz kurz die Ursachen für den absoluten Eisenmangel. Mangelnde Eisenzufuhr, mangelnde Eisenresorption, ein gesteigerter Bedarf oder gesteigerter Verbrauch und Blutungen. Jetzt haben wir neben den allgemeinen Anämiesymptomen auch noch ganz spezifische Symptome, zum Beispiel Haut- und Schleimhautsymptome, die für eine Eisenmangelanämie sprechen können. Einmal haben wir brüchige Nägel, diffuser Haarausfall, dann wirklich schmerzhafte Aften in der Mundschleimhaut. Es kann zu Pruritus, also zu Juckreiz kommen, es kann zu Mundwinkelragaden kommen, dann kann es zu Zungenbrennen kommen oder auch zu schmerzhaften Dysphagie. Genau, was war Dysphagie nochmal? Schluckstörungen. Und diese Sachen wie Mundwinkelragaden, dann das Zungenbrennen durch die Schleimhautatrophie der Zunge und die schmerzhafte Dysphagie, die fasst man unter dem Plummer-Winson-Syndrom oder dem Plummer-Winson-Syndrom-Komplex zusammen. Okay, ansonsten klagen Patienten mit einer Eisenmangelanämie noch über Kopfschmerzen oder eben auch Konzentrationsstörungen. Wenn wir uns jetzt das Blutlabor angucken, muss man erstmal unterscheiden, es gibt verschiedene Stadien, ne? Verschiedene Stadien der Eisenmangelanämie, von latent bis manifest. Beim Manifesten gibt es auch noch verschiedene Stadien. Schau dir hier die differenzierten Werte, wann ist es latent, wann ist es manifest, 1, 2, 3, wie auch immer, schau dir das einfach nochmal im Buch an. Generell sieht das Blutlabor hier so aus, dass das Serumferritin erniedrigt ist. Das Transferrin ist erhöht. Warum ist das Transferrin erhöht? Transferrin ist ja unser körpereigenes Transportprotein für Eisen und bringt das Eisen über den Blutkreislauf eben in die Zellen. Machen wir nochmal einen ganz kleinen Exkurs. Wenn wir jetzt Eisen über die Nahrung aufnehmen, wird das Eisen aufgespalten und ans Blut abgegeben. Aber jetzt kann das Eisen ja nicht einfach selbst im Blut hin und her schwimmen und in die Zielzellen gebracht werden. Und dafür benötigen wir eben Transferrin. Transferrin als Transportprotein, was eben an das Eisen andockt und es bindet. Und somit kann eben das Eisen gebunden an das Transferrin im Blut transportiert werden. Okay, wenn eine Zelle jetzt Eisen braucht, dann zeigt sie das an durch die Präsentation von Transferrinrezeptoren. Wir stellen uns jetzt einfach vor, die Zelle hält ein Schild, ein rotes Schild mit Hilfe, ich brauche Eisen, die ganze Zeit hoch. Das ist dann die Andockstelle für das Transportprotein auf der Oberfläche. Also wenn das Transferrin das rote Schild sieht, weiß es, ah, okay, die Zelle braucht Eisen, ich habe Eisen gerade beladen, ich docke mal an und gebe das Eisen der Zelle ab. Wenn wir jetzt aber einen Eisenmangel haben und alle Zellen die roten Schilder hochhalten, dann kommt das Transferrin überhaupt gar nicht mehr hinterher und ballert quasi die ganze Zeit. Und genau aus diesem Grund ist das Transportprotein Transferrin erhöht, weil es einfach mehr Arbeit hat, weil es die ganze Zeit weiterarbeitet, auch wenn kein Eisen da ist, weil die Zellen immer wieder sagen, hey, hey, ich bin leer, ich brauche was, gib mir Stoff. Okay, gut, jetzt werden wir wieder ernst. Also, Transferrin ist erhöht. Dann haben wir MCV, MCH, haben wir gerade besprochen, was war das nochmal? Genau, mittleres korpuskuläre Volumen und mittleres korpuskuläre Hämoglobin, also die Konzentration. Und dies bei der Eisenmangelanämie erniedrigt. Also MCV und MCH sind erniedrigt. Deshalb spricht man hier dann auch von Mikrozytär-Hypochrom. Mikrozytär, also die Eris, besitzen einfach ein ganz kleines Volumen, Mikrozytär. Und Hypochrom bedeutet, die Eris haben zu wenig Hämoglobin, also es sind quasi blasse Erythrozyten. Achtung aber hier, es gibt auch Eisenmangelanämien, wo das Hämoglobin erniedrigt ist, aber die Erythrozytenzahl noch im Normbereich liegt. Zum Beispiel gerade am Anfang von der Eisenmangelanämie, weil die Hämoglobinproduktion früher gestört ist als die Erythrozytenproduktion. Und deswegen kann es dazu kommen, dass am Anfang einer Eisenmangelanämie eben die Erythrozytenanzahl noch im Normbereich liegt. Deswegen ist die Erythrozytenanzahl auch überhaupt gar nicht aussagekräftig oder genügend für die Diagnostik einer Anämie. Okay, kommen wir zur Therapie. Jetzt muss man natürlich erstmal Detektiv spielen, weil man rauskriegen muss, warum hat der Patient einen Eisenmangel? Also wo liegt die Ursache? Es reicht nicht einfach, Eisen zu substituieren, denn wie wir vorhin schon besprochen haben, kann natürlich hier auch eine Erkrankung wirklich zugrunde liegen. Ja, vielleicht Blutungen im Gastrointestinaltrakt, Tumorgeschehen und so weiter und so fort, chronische Darmentzündungen. Das alles muss erstmal ausgeschlossen werden bzw. untersucht werden. Okay, als Kausaltherapie kommt es jetzt eben zu einer Eisensubstitution bei manifesten Eisenmangel, vor allem oral. Parenteral natürlich, wenn es zum Beispiel aufgrund eines Malabsorptionssyndroms zu der Eisenmangelanämie gekommen ist, dann macht es keinen Sinn, jetzt oral Eisen zu substituieren, denn das haben wir vorhin auch schon besprochen. Wir können es, also der Körper kann es dann einfach nicht aufspalten. Deswegen bedeutet, da muss man jetzt parenteral das Eisen substituieren. Genau, hat auch Nebenwirkungen, sowohl orale als auch parenterale Eisensubstitution, da muss man immer abwägen. Gerade bei der oralen, Achtung, muss man dem Patienten auch immer mitsagen, es kann dazu kommen, dass sich der Stuhl natürlich schwarz verfärbt, dass man jetzt nicht gleich denkt, oh mein Gott, ich habe einen Teerstuhl, ich habe Magenblutungen. Es kann sich auch der Urin verfärben und die Zunge kann so eine ganz dunkelrote oder sogar schwarze Färbung annehmen. Super, dann schließen wir jetzt die Eisenmangelanämie ab und wir gucken uns die Megaloblasterenanämien an. Hier haben wir einen Mangel von Vitamin B12, also von Cobalamin und oder von Folsäure. Kleiner Exkurs, lasst uns nochmal gucken, was macht Vitamin B12, wofür ist es wichtig und auch Folsäure. Um das Vitamin B12 aus der Nahrung aufzunehmen, brauchen wir den, ihr wisst das, Intrinsic Factor, genau, 100 Punkte. Darüber reden wir ganz im Detail nochmal, wenn wir beim Thema Magen-Darm sind. Okay, also Intrinsic Factor, den brauchen wir, damit wir Vitamin B12 aufnehmen können. Vitamin B12 ist super wichtig für unsere Zellteilung, aber auch Zelldifferenzierung und wichtig für den Aufbau der Nervenzellen in unserem Rückenmark. Bei Folsäure ist es ähnlich. Folsäure ist super wichtig, weil es eben die Erbsubstanz herstellt und damit notwendig ist für das Wachstum von unseren Zellen und besonders hier eben von den Erythrozyten und den Leukozyten. Schau dir hier wirklich nochmal im Detail Vitamin B12 an und Folsäure, aber gerade Vitamin B12, es ist ein unglaublich wichtiges Vitamin, was auch wirklich zu schweren Komplikationen, zu schweren Störungen führen kann, wenn Vitamin B12 eben im Mangel ist. Okay, kommen wir zur Einteilung der Megaloblasterenanämien. Hier höre ich ganz, ganz oft, naja, ob ich jetzt sage megaloblastäre Anämie oder perniziöse Anämie, ist doch das Gleiche. Achtung hier, denn die perniziöse Anämie gehört zu den megaloblastären Anämien, aber man spricht nur wirklich differenziert von einer perniziösen Anämie, wenn der Vitamin B12-Mangel aufgrund vom Fehlen des Intrinsic Factors auftritt oder besteht. Und warum fehlt dieser Intrinsic Factor? Warum haben wir einen Mangel? Aufgrund von einer Autoimmungastritis zum Beispiel, also Typ A-Gastritis. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer perniziösen Anämie. Damit haben wir jetzt schon eine Ursache angesprochen, eine generelle, und zwar Malabsorptionssyndrom. Also Vitamin B12 wird zugeführt, aber kann einfach nicht verwertet werden, weil unser Intrinsic Factor fehlt. Dann ist eine weitere Ursache, wie auch bei der Eisenmangelanämie, natürlich wieder unsere Ernährung, also einfach eine mangelhafte Zufuhr von Vitamin B12. Es gibt genetische Faktoren, die sind aber relativ selten. Es gibt einen Mehrverbrauch von Vitamin B12, gerade beim Fischbandwurm zum Beispiel. Und es gibt bestimmte Medikamente, die gerade in der Langzeittherapie eben zu einem Vitamin B12-Mangel führen können. Okay, wie sieht es denn bei der Folsäure aus? Warum haben wir einen Folsäuremangel? Hier ist ganz an erster Stelle immer die Mangelernährung. Und zwar Achtung, gerade bei Alkoholikern. Zum einen, weil durch den hohen Alkoholkonsum eine größere Menge an Vitamin B12 verbraucht wird oder gebraucht wird. Aber zum anderen natürlich auch, weil sich Alkoholiker häufig einfach mangelernähren. Also sie trinken nur noch, aber essen keine vollwertige Kost mehr und nehmen so keine Vitamine auf und haben somit eben häufig ein Vitamin B12, aber vor allem eben auch ein Folsäuremangel. Eine weitere Ursache ist der erhöhte Bedarf. Das weißt du ganz bestimmt. In der Schwangerschaft ist Folsäure essentiell und sehr, sehr wichtig. Und es gibt natürlich auch wieder Medikamente, die eben sogenannte Folsäure-Antagonisten sind. Dann kommen wir zu den Symptomen vom Vitamin B12-Mangel. Wir haben wieder die allgemeinen Anämie-Symptome, die du jetzt bestimmt schon nach der Folge sehr, sehr gut kannst. Dann kann ein weiteres Symptom die Hantaglossitis sein. Das ist eine ganz glatte, rote, glänzende Zunge und auch Zungenbrennen, was wiederum entsteht durch eben diese Schleimhautveränderung im Mund. Und was ganz, ganz, ganz speziell ist, bei Vitamin B12, aber auch bei Folsäure, sind die neurologisch-psychiatrischen Symptome. Also wir können Missempfindungen haben, die Vibrations- und Tiefensensibilität kann gestört sein, es kann zu Polyneuropathien kommen, es kann zu Gangstörungen kommen, aber auch zu Spastiken. Eigentlich das Bild einer MS, deswegen spricht man auch häufig von einer Pseudo-MS beim Vitamin B12-Mangel. Und das Schlimme hierbei ist, dass wenn es zu dieser Nervenschädigung gekommen ist durch den Vitamin B12-Mangel, dann ist die Schädigung irreversibel. Das bedeutet, die Symptome ändern sich nicht, du bekommst keine Verbesserung, nur weil du dann wieder Vitamin B12 substituierst. Und da der Vitamin B12-Mangel sehr, sehr häufig einfach lange Zeit unbemerkt ist und eventuell erst mit diesen neurologischen Symptomen entdeckt wird, ist das natürlich wirklich fatal, weil diese ganzen neurologischen Störungen dann eben bleiben. Also kleiner Appell von meiner Seite oder eher großer Appell von meiner Seite, wenn du zum Beispiel eine Erkrankung hast, die häufig mit einem Vitamin B12-Mangel einhergeht oder eben zum Beispiel dich auch vegetarisch oder vegan ernährst, dann lass regelmäßig dein Blut checken, gerade wenn du deine Kinder auch vegetarisch oder vegan ernährst, denn Vitamin B12 baut sich über eine lange Zeit auf und du zehrst auch als Erwachsener erstmal von deinem Speicher, aber ein Kind hat eben noch keinen Vitamin B12-Speicher angelegt und dementsprechend kann es eben zur schlimmen Symptomatik durch den Vitamin B12-Mangel viel, viel schneller kommen als beim Erwachsenen. Ansonsten kann es noch zu einer Hautveränderung kommen, und zwar zur Kaffee-au-lait-Hautfarbe oder Kaffee-au-lait-Flecken. Das bedeutet, wie entstehen die? Das sind wie so braune Flecken auf deiner Haut in so einem dunkleren Braunton. Die entstehen einmal durch deine Blässe, also wenn du jetzt eine Anämie hast, ist man häufig blass. Achtung hier wieder! Nicht alle Menschen mit einer Anämie sind blass oder es gibt auch ganz viele blasse Menschen, die keine Anämie haben, aber du weißt, was ich meine. Du hast einmal die Blässe plus einen leichten Ikterus. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, warum redet sie jetzt vom Ikterus? Wir sind doch hier in keiner Leberfolge. Nee, das stimmt, aber durch die Hämolyse fällt natürlich auch indirektes Bilirubin an. Und das ist eine sehr gute Überleitung ins Labor. Da muss ich mir jetzt mal kurz selbst auf die Schulter klopfen. Und zwar kann es hier sein, dass eben das indirekte Bilirubin erhöht ist. Das LDH kann erhöht sein, auch wieder als Hämolysezeichen, genauso wie das indirekte Bilirubin. Das MCV und MCH ist erhöht. Deswegen sprechen wir ja auch von einer hyperchromen Makrozyternanämie. Also die Eris sind deutlich dunkelrot verfärbt, also nicht blass wie gerade bei der Eisenmangelanämie. Und sie sind sehr, sehr groß, also sind deutlich vergrößert, als sie eigentlich wären. Achtung, und jetzt kommen wir nämlich nochmal zum MCHC, denn hier sagen viele immer, naja, das MCHC, wenn das MCH hoch ist, dann ist das ja auch erhöht. Aber das ist es hier nämlich nicht, denn was war nochmal das MCHC? Das MCHC ist das Hämoglobin, also der Anteil des Hämoglobins an der Gesamtmasse der Erythrozyten gemessen. Und der ist hier nämlich normal. Also wir haben jetzt große Erythrozyten, zu große Erythrozyten mit einem zu großen Volumen. Und diese Erythrozyten sind im Verhältnis zu sonst mit zu viel Hämoglobin beladen. Aber sie sind ja auch besonders groß, also passt da mehr rein. Aber wichtig, der Anteil des Hämoglobins an der Gesamtmasse der Erythrozyten ist nicht erhöht. Ansonsten kann das Blutbild noch eine Leukozytopenie und eine Thrombozytopenie aufweisen. Neben dem Blutbild ist hier diagnostisch natürlich noch super, super wichtig, neurologisch den Patienten gründlich zu untersuchen. Ansonsten können Autoantikörper noch bestimmt werden, also Antikörper, die sich gegen den Intrinsic Factor, also gegen die Parietalzellen oder die Belegzellen im Magen richten. In der Magendiagnostik macht man eine Gastroskopie und auch eine Biopsie, um sich das wirklich anzuschauen. Und natürlich wird beim Vitamin B12-Mangel auch immer die Folsäure mitbestimmt. Super, dann kommen wir jetzt zur Therapie. Also, man kann natürlich Vitamin B12 substituieren, beziehungsweise muss man es dann auch substituieren und auch Folsäure. Achtung hier, wenn der Patient natürlich einen Folsäuremangel hat, macht es keinen Sinn, jetzt mit Vitamin B12 zu substituieren. Und auch generell bei der Vitamin B12-Substitution sollte man wirklich aufpassen, denn es ist so, dass nach circa, ich glaube, 4 bis 7 Tagen es zu einem sehr hohen Anstieg der Retikulozyten kommt. Also es werden neue Erythrozyten gebildet und dadurch kommt es zu einem erhöhten Bedarf von Kalium, aber auch Eisen. Und wenn der Körper das jetzt nicht hat, dann kann es zum Beispiel zu einer Hypokaliämie kommen und das kann zu wirklich kritischen Herzrhythmusstörungen führen. Deswegen jetzt nochmal mein Appell. Ich weiß, diesen Appell gebe ich auch jedes Mal bei Instagram, wenn irgendwelche Leute mir immer schreiben, willst du nicht mal unsere Substitution ausprobieren und hier Vitamine und da Vitamine und guck, was dein Körper braucht und vor allem, es wird nur begleitend zu einem Arzt oder Therapeut bitte substituiert. Denn du siehst, auch Vitamin B12 kannst du einfach falsch substituieren, beziehungsweise kannst du dadurch entweder in einen Eisenmangel rutschen oder wirklich im schlimmsten Fall eine Hypokaliämie bekommen. Deswegen wirklich immer substituieren, nur in Absprache mit dem Arzt oder gerne dann eben auch dem Heilpraktiker. Okay, ich glaube, das klang jetzt viel, viel strenger, als ich das meine, aber das ist mir wirklich immer eine Herzensangelegenheit und ich rede mir da wirklich den Mund fusselig, weil viele Menschen auch einfach behaupten, jeder hat einen Vitamin B12-Mangel, jeder hat einen Vitamin D3-Mangel und jeder hat auch eigentlich einen Eisenmangel und eigentlich hier bitte, ich habe dir schon vorgefertigt ein paar Pillen, die du dir jeden Tag reinpfeifst und dann bist du richtig gut aufgestellt und das kann ich einfach nicht leiden. Weil du ja jetzt hoffentlich auch durch diese Podcast-Folge gemerkt hast, es gibt einfach wirklich auch Ursachen, die für den Menschen gefährlich sein können und deswegen jeder Mangel hat irgendwo eine Ursache und man muss zuerst wirklich eine Diagnostik machen und kann nicht einfach bei irgendeinem Mangel wahllos substituieren, ohne zu wissen, woher kommt es und was ist eigentlich in meinem Körper los. Okay, ich glaube, das ist jetzt auch das Schlusswort für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich sehe nämlich gerade, ich habe schon wieder relativ lange gequatscht und deswegen werde ich die hämolytische Anämie, die renale Anämie in der nächsten Folge verpacken, denn ich glaube, das war jetzt schon wieder relativ viel Stoff. Also wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine liebe, positive Bewertung, gerade bei Apple Podcasts, also iTunes freuen oder aber natürlich auch über ein Abo von dir. Und ich möchte dich auch nochmal daran erinnern, wenn du im Oktober 2021 zu deiner Heilpraktikerüberprüfung gehst, dass du dich super gerne auf unsere Warteliste schreiben kannst für unseren intensiven Prüfungsvorbereitungskurs, der im Juni schon beginnt. Genau. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bei mir scheint jetzt die Sonne. Ich werde jetzt nochmal eine Runde mit dem Hund gehen und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.